Heute dreht sich alles um Bitcoin und Kryptowährungen. Zu Gast im HDW Off the Record Podcast ist der Dr. Lucius Meisser. Er ist Verwaltungsratsmitglied von Bitcoin Swiss, einem führenden Schweizer Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Bitcoin Swiss ist 2013 gegründet worden und hat seinen Sitz in Zug. Der Lucius Meisser hat ein Informatikstudium an der ETH Zürich absolviert und einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre sowie ein Doktorat in Banking und Finance von der Universität Zürich. Seit 2017 ist er Mitglied vom Verwaltungsrat von Bitcoin Swiss, davor 2,5 Jahre lang als Präsident. Er verfolgt Bitcoin schon seit 2011 und hat 2013 die Bitcoin Association Switzerland gegründet. Zusätzlich ist er Mitglied vom Expert Council for the Swiss Blockchain Federation. Neben seiner Rolle bei Bitcoin Swiss präsentiert der Lucius Meisser der Tokenisierungsdienstleister Aktionariat und ist im Vorstand von FrankenCoin. Kurz gesagt, der Lucius Meisser ist eine Person, die definitiv weiss, was Krypto ist. Das Gespräch ist im Rahmen vom HDW Business Club aufgezeichnet worden, wo der Lucius Meisser zu Gast war und einen Vortrag gehalten hat. Mein Name ist Michael Köhn.
Herr Meisser, darf ich Sie bitten, hier rüber zu sitzen? Mhm. Vielleicht zuerst gerade beim Überlaufen. Sie sind in Klosters aufgewachsen. Im Bündnerland, wie kommt man von Klosters in die Kryptowelt rein? So ganz generell, hat sich das von Anfang an schon fasziniert? Was hat Sie fasziniert?
Also ich habe ja dort ja Informatik studiert mit einem Schwerpunkt Distributed Systems. Das heisst, ich hatte ein Sensorium für das Problem. Und als ich zuerst mal das Bitcoin White Paper gelesen habe, habe ich gedacht, das ist sehr spannend. Das könnte mal etwas wert werden. Und das war Anfang 2011. Und dann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Ich bin auch es hat Meetups in Zürich. Wir haben in Zürich sowieso dort einen starken Kern gehabt an bedeutenden Bitcoin-Entwicklern, die heute weltweit zerstreut sind, aber einen grossen Einfluss hatten. Und so bin ich dazu gekommen, vom Technischen her. Und nachher sind auch immer mehr Trader reingekommen, weil es ist natürlich finanziell spannend, wenn es höhere Volatilität gibt. Und eigentlich hatte ich andere Ideen auch gehabt, was ich machen möchte. Ich war in einem Business Angel Club, um Startups zu helfen finanzieren, nachdem ich eben Wala verkaufen konnte. Und aber es ist immer wieder, hat mich das in die Kryptowelt zurückgezogen, weil Leute gekommen sind, die gesagt haben, halten Sie doch einen Vortrag zum Thema, oder Journalisten haben gefragt, können Sie den Artikel Probe lesen, stimmt alles, was ich geschrieben habe, und so bin ich eigentlich immer tiefer ins Thema reingezogen worden.
Jetzt sind Sie in den Bergen aufgewachsen, Sie haben im Vortrag auch ein Bild gezeigt von der Madrisa, ja. Und die Gipfelkette, oder, gegenüberliegend. Das ist einfach das pure Gegenteil zu dieser Kryptowelt. Ist das das Faszinierende?
Also in den Bergen kann man natürlich auch abstürzen, wenn man nicht aufpasst.
Das ist wohl.
Aber es ist schon ein Unterschied. Ein Berg ist natürlich massiv und solid.
Griffbar und alles.
Und griffbar, ja. Und die Finanzwelt ist sehr flüchtig. Mhm. Und was aber gerade im deutschsprachigen Raum oft unterschätzt wird, also man hat ja oft im deutschsprachigen Raum das Gefühl, das Finanzsystem ist ein bisschen parasitär. Die verlangen Gebühren, aber sie schaffen keinen realen Wert. Die bauen keine Häuser und verkaufen keine Würstchen. Es ist nicht so einfach fassbar. Und der Zweck vom Finanzsystem ist aber am Schluss in einer freien Marktwirtschaft, um die Ressourcenallokation in der Gesellschaft zu definieren. Im Kommunismus macht das ein zentrales Planungskomitee und im Kapitalismus macht das Banken und Kapitalgeber, indem es entscheidet, das Haus wird gebaut und das nicht. Die Firma kriegt so viel Kapital und die so viel. Und wenn man das System effizienter macht, dann hat man am Schluss auch mehr Wachstum.
Was mir auch hängen geblieben ist von Ihrem Vortrag, Sie haben zweimal gesagt, ja, kriminell und hier abgezogen und hier abgezogen. Wie seriös ist die Welt, die Kryptowelt?
Sie ist sehr vielseitig und es gibt das ganze Spektrum. Also es gibt das ganze Spektrum. Es gibt Leute, die die Freiheit ausnutzen, was halt bietet, und völlig unseriös sind. Also man muss gut aufpassen. Aber es gibt auch Leute, die etwas bauen und sehr idealistisch sind. Zum Beispiel bei der Ethereum Foundation gibt es so Anekdoten, wo die am Anfang plötzlich reich geworden sind. Hat einen Tag angefangen, erste Klasse zu fliegen. Und dann ist er vom Vitalik Buterin rausgerührt worden aus dem Vorstand und gesagt, das geht nicht. Du darfst nicht dekadent werden, nur weil wir jetzt viel Geld haben.
Aber es hat natürlich schon die Komponenten drin. Und da muss man doch manchmal auch aufpassen, dass nicht gerade sagen, ja, du, der Welt Krypto, mit dir will ich nichts zu tun haben. Da ist das weniger Thema, bei uns jetzt mindestens.
Also es gibt schon sehr viele Leute, die sehr skeptisch sind. Gerade auch in der Informatik. Weil aus Informatik-Sicht ist es ein bisschen a solution in search of a problem. Dass wir, jetzt haben wir die Blockchain erfunden und es gibt nicht so viel praktische, konkrete Anwendung. Also das Wachstum von AI, von der Anzahl Benutzer, ist viel, viel schneller gewesen als das Wachstum von Bitcoin. Und Bitcoin erfüllt auch nicht den ursprünglichen Zweck. Es ist eigentlich erfunden worden als Zahlungsmittel, aber es wird kaum als Zahlungsmittel eingesetzt. Und das ist noch offen, in welche Richtung das es geht.
Also gehen wir schnell rein. Können Sie in ganz wenigen Worten uns noch mal erklären, was ist Bitcoin?
Bitcoin ist ein komplett dezentrale Währung, also als Währung designt worden, hat sich aber weiterentwickelt von der Währungsidee zu einem Reserve-Asset, zu einem digitalen Gold. Und da sehe ich das grösste Potenzial. Und Bitcoin ist auch anders als alle anderen Kryptowährungen, weil Bitcoin ist dezentraler, es ist älter, es ist viel stabiler. Im Bitcoin-System kann man auch technisch kaum mehr etwas Fundamentales ändern. Das ist gut und schlecht, weil einfach die Entwickler, die das betreuen, sind sehr konservativ und risikoavers. Und ich glaube, Bitcoin ist etwas, das langfristig da bleibt. Die Frage ist, wie tun wir es nutzen? Und da gibt es, was ich erwähnt habe vorher, die mögliche selbsterfüllende Prophezeiung, wenn es genug Leute gibt, die erkennen, das könnte es nützlich sein als digitales Gold, als Weltreserve-Asset und die das auch nützlich finden, wenn es eben ein neutrales Weltreserve-Asset gibt, neben dem Dollar, dann können sie es zu dem machen, indem eben genug Länder sagen, wir gehen jetzt in die Richtung.
Ich kann Bitcoin nicht ins Portemonnaie nehmen, oder? Das ist ja nicht so. Wie lange geht es, bis ich auf der Matriza-Tageskarte zahlen kann mit Bitcoin?
Ah, das geht nicht so. Also das weiß nicht, ob das so schnell passiert, aber jetzt habe ich
Sie das,
ich habe da das Mikrofon. Ich habe die schnell wählen, wegen nicht ins Portemonnaie nehmen. Die beiden.
Ja. Kannst schnell schauen, ja, gern.
Also man kann Bitcoin aufbewahren, wenn man es selber machen will. Statt einem Portemonnaie hat man sogenannte Ledger oder Hardware Wallets, wo man Transaktionen damit machen kann. Und
das heisst, das ist jetzt quasi Ihr Portemonnaie, haben Sie um den Hals?
Ja, das habe ich jetzt. Ich brauche das natürlich nicht täglich, aber ich habe gedacht, ich nehme das mal mit, um einfach zu zeigen, man kann das wirklich, man kann seine eigene Bank sein auf eine Art. Also man kann auf so einem Ledger Bitcoin in Millionenhöhe aufbewahren oder Ether, andere Kryptowährungen und hat es dann selber unter seiner Kontrolle.
Darf ich fragen, wie viel das drauf ist?
Nein.
Aber ist das heikel oder nicht heikel? Also läuft man da beruhigt rum, wenn man das um den Hals hat?
Es ist passwortgeschützt und ich habe natürlich Backups von denen.
Und das Passwort ist nicht 4x0 oder 4x1 oder so, gehe ich jetzt einmal davon aus. Vielleicht noch etwas anderes. Das heisst immer, Bitcoin braucht viel Energie. Also wie ist da der Zusammenhang? Also das Schürfen und können Sie das kurz erklären? Ich glaube, das wissen ja viele auch nicht,
wie man das macht. Also das Grundproblem, wenn man eine dezentrale Währung macht, ist, man braucht ja irgendwie eine Möglichkeit, um zu entscheiden, was stimmt und was nicht. Man muss sich auf eine Wahrheit einigen, welche Transaktionen haben stattgefunden und welche nicht. Transaktion selber kann man sehr sicher machen durch den digitalen Fingerabdruck, digitale Signatur. Aber man muss die Transaktion, man muss sich immer noch einigen. Auch wenn ich jetzt eine Transaktion signiere, muss man sich darauf einigen, dass es die stattgefunden hat. Und in einem traditionellen System macht das eine Bank auf dem Server und sagt, die hat stattgefunden, die nicht. Und in einem dezentralen System braucht es irgendeine Form von Demokratie, wo man sich abstimmt. Und das Problem ist, man kann nicht im Internet abstimmen nach Anzahl Computer, nach Anzahl IP-Adressen oder so. Das ist zu einfach zum Vortäuschen oder Fälschen. Aber was man nicht fälschen kann, ist Rechenleistung. Das heisst, das Bitcoin-System vergibt eigentlich die Stimmkraft in dem demokratischen System nach Rechenleistung. Und zum Beweisen, dass man Rechenleistung hat, muss man permanent rechnen. Und von dort her kommt der Energieverbrauch, um zu beweisen, dass man Rechenleistung hat und entsprechend dann Stimmkraft hat im System und dann auch wieder vom System belohnt wird, um diese Stimmkraft zur Verfügung zu stellen.
Und wenn man jetzt da drinnen sitzt und sagt, oder auch zulässt und sagt, oh, Bitcoin, ich will das auch kaufen, wie muss man das machen? Wie kommt man da dran?
Also es gibt, kommt darauf an, für kleine oder grosse Beträge. Wenn man einen kleinen Betrag will, gibt es...
Orange ist der Gleibetrag und auf dem Blauen ist der erste grosse. Machen wir den Orange zuerst. Was heisst Gleib? Vielleicht noch zuerst, was heisst Gleib?
Also sagen wir bis zu 10'000 Franken oder so. Wenn man jetzt so einen Betrag in Bitcoin tun will, wäre jetzt meine Empfehlung wäre Relay. Das ist eine Berner Firma, die eine App hat. Also ist alles App-basiert. Und wo, dort kann man nur Bitcoin und nichts anderes machen. Das sind sehr... fokussiert und das gefällt mir eigentlich noch. Die sehr klare Vision, die sagen, Bitcoin ist die, mit Abstand die wichtigste Währung, das stimmt auch, das ist mehr als die Hälfte vom Wert von allen Kryptowährungen ist in Bitcoin und die haben auch Features wie Dollar Cost Averaging, dass man jeden Monat 100 Franken überweisen kann und das wird automatisch in Bitcoin gewechselt. Und für größere Beträge oder wenn wir komplexe Sachen machen, empfehle ich natürlich Bitcoin Swiss. Da bin ich nicht ganz unbefangen, aber da, wir haben seit 2013 einen sehr guten Track Record und funktioniert gut.
Also ab 10'000 ist man plus minus binnen dabei? Also nicht 10'000 Bitcoin, sondern man 10'000 Franken?
Wir haben, ich glaube, das Limit auf der Webseite ist bei etwa 100'000. Und sagen, weil es ist, das ist ein Nachteil von der Schweiz, ist, dass wir sehr hohe regulatorische Anforderungen haben. Und der Aufwand, um jemanden onboarden und all die Abklärungen machen, woher kommt das Geld, Identitätsprüfung. Steht
nicht im Verhältnis.
Steht nicht im Verhältnis. Weil wenn wir sagen wir 1% Gebühr verdienen, auf 10'000 Franken wäre das 100 Franken. Und das lohnt sich nicht, wenn jemand einen Nachmittag lang Abklärungen macht und Dokumente einfordert. Also 100'000 ist etwa das, was sich anfängt, wo man die Kosten decken können.
Also in Zukunft schaue ich, was für Farben die Leute, die da drin sind, möglicherweise um den Hals tragen. Warum ist die Dominanz so gross von Bitcoin in der Kryptowelt?
Weil es das Bekannteste ist. Es ist das Erste, wo man reinkommt. Es hat jetzt auch den Bitcoin-ETF gegeben vor einem Jahr. Das war auch eine Zangengeburt. Der erste Bitcoin-ETF wollte es machen im 2013 schon an der amerikanischen Börse. Und da haben sie einfach den Genehmigungsprozess verschleppt. Und das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Man hat das Gefühl, das ist so ein einfaches Produkt. Ein ETF ist nichts anderes als eine Firma, die Bitcoin haltet und die Aktien sind an der Börse. Also ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Und man müsste denken, in einer freien Marktwirtschaft in den USA sollte das einfach sein, um so etwas an die Börse zu bringen, wenn man die Mittel hat und die Anwälte hat und alles. Aber die haben das 10 Jahre lang verschleppt und erst, weil BlackRock gesagt hat, wir machen es, haben sie es nicht mehr aufhalten können und das SEC hat in einer 3-2 Entscheidung dann das approved, also sehr knapp. Und das hat natürlich Tor geöffnet, dass viel mehr Leute können Bitcoin kaufen und das auch ins Portfolio geleitet haben. Und das ist auch der erfolgreichste Launch von einem ETF, den es je gegeben hat. Also die haben in der kürzesten Zeit sehr viele Milliarden Inflows bekommen.
Sie haben es auch gezeigt, Donald Trump hat letztes Jahr schon gesagt, Amerika mehr noch in die Krypto rein, in Bitcoin rein. Jetzt hat er, wo er angefangen hat, ist ja ein grosser Aufschrei gewesen. Und ich glaube, die Kryptowelt hat wirklich darauf gewartet, dass die Zeichen verstärkt werden, jetzt auch von der aktuellen, von der neuen Regierung, oder? Jetzt ist ja bis jetzt, glaube ich, also noch nicht so viel passiert. Und der Kurs, also alle die Kurse sind jetzt recht oben runtergefallen in den letzten Tagen. Was erwarten Sie denn da? Also wird das jetzt kommen? Oder wird das Amerika in die Richtung
kommen? Also er hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die gesagt hat, wir müssen innerhalb von 30 Tagen einen Bericht abliefern und innerhalb von 60 Tagen konkrete Vorschläge, was man könnte gesetzlich ändern könnte. Es gibt sehr viele Bundesstaaten, die in den lokalen Parlamenten Vorstösse hängig haben zum Schaffen von lokalen Bitcoin-Reserven. Das sind, glaube ich, etwa 20. Und es gibt auch, er hat ein paar Versprechen eingelöst. Er hat zum Beispiel den Ross Ulbricht hat er begnadigt. Der hat den Silk Road betrieben. Das war so eine Börse für alles, wo man gefälschte Pässe und alles Mögliche kaufen konnte. Und der ist dann aber irgendwann vom FBI verwutscht worden und dann zehnfach lebenslänglich verurteilt oder so. Also ein bisschen übertrieben. Und der ist jetzt nach knapp 10 Jahren aus dem Gefängnis gekommen. Ich denke, es ist angemessen. Man muss nicht jemanden lebenslänglich in der Gitter stecken. Aber auf jeden Fall hat er den jetzt begnadigt und er hat angeblich vor, einiges zu machen, je nachdem, was die Arbeitsgruppe bringt.
Aber das heisst, der Markt ist einfach viel volatiler als der normale Aktienmarkt?
Eigentlich nicht. wenn man es vergleicht mit dem, wenn man das Bitcoin vergleicht mit Tesla oder Netflix, ist die Volatilität ähnlich hoch. Ich denke, in den letzten Tagen ist es höher gewesen, aber Tech-Aktien braucht gleich starke Nerven, wenn man da drin ist wie Bitcoin.
Jetzt machen Sie sich auch stark für die sogenannte Bitcoin-Initiative in der Schweiz. Vielleicht schnell ein Wort dazu.
Die Idee der Initiative ist, dass wir in der Verfassung nur 3 Wörter einfügen. Es gibt nämlich einen Artikel, der sagt, die Nationalbank soll ihre Reserven in Gold halten, unter anderem. Und wir sagen, und in Bitcoin. Und das genaue Ausmaß muss natürlich die Nationalbank dann festlegen. Und ich glaube, es ist eine sehr gesunde Debatte, wenn man das diskutiert, weil es, wenn es zum Reserve-Asset wird, und es gibt Anzeichen, dass es immer mehr Staaten gibt, die das machen, dann habe ich lieber, die Schweiz ist vorne dabei und am Anfang, und man muss ja nicht all in gehen, man kann ja mit 1 Milliarde starten.
Täglich.
und das, was eben nämlich auch eine politische Dimension dort ist, die Schweiz tut zum über die Nationalbank sehr stark die Staatsausgaben der Eurozone mitfinanzieren. Wir haben ja Euroanleihen im Wert von etwa 300 Milliarden. Und inflationsbereinigt haben die jetzt über das meiste der Haltezeit eine negative reale Rendite gehabt. Und das bedeutet, wir machen nichts anderes, als man Geld verschenkt. Im letzten Geschäftsbericht haben sie gesagt, sie haben etwa 90 Milliarden schon verloren über ausländische Staatsanleihen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Schweiz 90 Milliarden investiert hat in Eurozonen und amerikanische Staatsausgaben. Und das ist eigentlich für mich erstaunlich, dass es keine politische Diskussion gibt, weil wenn es nämlich Kohäsionsmilliarden gibt, wo es um 1 Milliarde geht, ist es ein grosses Politikum, eine sehr breite Debatte. Aber wenn die Nationalbank da 90 Milliarden finanziert, merkt das gar niemand.
Aber jetzt Bitcoin und Nationalbank, Christoph Buss und ich, wir haben sie gesehen vor bald 1,5 Jahren, glaube ich, oder jetzt mehr als ein Jahr, an einem Anlass vom Schweizerischen Gewerbeverband, und dort war auch die Bundesrätin Karin Keller-Sutter dabei gewesen. Sie haben auch ein Referat gehalten und haben mehrmals abends zu Ehren quasi ins Publikum gesagt, und Nationalbank, aber gehört hat sie keins gehabt bis jetzt.
Nein, ich kann mich erinnern, sie hat damals auf ihre eigene Rede geschaut und dann ein paar Notizen gemacht, was sie nachher will sagen. Sie hat dort nicht zugelost. Aber was ich mal sagen ist, dass das Finanzdepartement ist wieder ein bisschen am Aufwachen. Die Schweiz tut sich ja politisch immer sehr stark am Ausland orientieren und man will möglichst vorbildlich sein. Und jetzt, was sich in den USA so viel bewegt, wird auch Politik und das Finanzdepartement ein bisschen aktiver. Wir haben 1-2 Vorstöße eingereicht am 18. Dezember. Das war der gleiche Tag mit dem Puck-Bericht. Und die sind, der eine Vorstoß hat der Bundesrat zur Annahme, das ist eine Motion zur Annahme empfohlen, die Tag zum Stablecoin in der Schweiz ermöglichen. Und das ist relativ selten. Meistens sagt der Bundesrat, sollt ihr ablehnen, die Motion, man wüsste schon selber besser, was gut ist. Aber das haben sie zur Annahme empfohlen, weil es gibt auch am Bundesrat einen Auftrag, um nachher etwas zu machen. Und da gibt es ein Projekt, wo etwas im Gang ist, um neue Ideen vorschlagen. Da soll dieses Jahr sogar etwas in die Vernehmlassung kommen. Aber ob denn das gut ist oder nicht, das muss ich noch zeigen.
Aber Sie arbeiten dort weiter dran eben mit dieser Initiative. Aber wie läuft die aktuell?
Die Initiative, die läuft harzig. Also es ist nicht ein Thema, das die Herzen erwärmt.
Also wir haben aktuell als Wirtschaftskammer 16 Initiativen draussen, gerade aktuell, wo wir Unterschriften sammeln. Wir können sonst nachher miteinander mal noch schnell reden, wie man dann die Unterschriften ankommt. Aber schwierig, weil es einfach der schwierige, weil es schwierig zu greifen ist, oder was ist
ja, und wir sind auch im Komitee, sind wir sehr, man nennt, in der Krypto-Szene nennt man nach Bitcoin-maximalistisch, dass man nicht unbedingt Hilfe annimmt von anderen, die halt andere Kryptowährungen haben. Mhm. Und vielleicht müssen wir das noch ein bisschen überdenken und
offener gestalten.
Und ein bisschen offener gestalten, ein bisschen inklusiver und ein bisschen breiter mobilisieren, statt nur gerade den harten Kern.
Jetzt vielleicht noch zum Schluss, bevor wir jetzt noch 2-3 Fragen aufnehmen und dann noch zum Essen gehen. Wenn Sie jetzt führen schauen, 5-10 Jahre, also unbedingt jetzt kaufen, investieren, weil das geht ab. Oder was ist dort die Schlussmessage von Ihnen?
Also unbedingt würde ich nicht sagen. Es muss eine risikobasierte Überlegung sein. Man muss ja, es gibt ja in der Portfoliotheorie gibt es etwas, was man eigentlich gratis haben kann im Portfolio, um die risikogewichtige Rendite zu verbessern. Das ist Diversifikation. Und es ist immer schlecht, wenn man alles auf etwas setzt. Also ich würde nicht alles auf Bitcoin setzen, ja. Aber wenn man jetzt noch null Bitcoin hat, ist vielleicht ganz interessant, einmal eine Zebe reinzuheben.
Aber und sonst in der Kryptowelt, nicht nur Bitcoin, aber auch andere, das ist durchaus sinnvoll.
Ja, man muss einfach wissen, was man macht.
Das, gibt, das ist wie immer im Leben
wahrscheinlich. Und ich selber, ich tue mich gerne konzentrieren auf die paar wenigen Sachen, die ich gut kenne. Das ist jetzt der Bitcoin, der Ether, der jetzt im Jahresverlauf enttäuscht hat im Vergleich zum Bitcoin, der aber eigentlich ein soliderer Wert ist, weil das Ethereum-System ermöglicht Decentralized Finance. Es ist, der Ether ist sozusagen das digitale Öl, das alle Anwendungen ermöglicht, die sehr viel vielseitiger sind. Und das Dritte, was ich auch ein bisschen habe, ist vom Frankencoin, weil das ist mein Projekt. Und sonst habe ich eigentlich fast nichts. Aber das muss jeder selber wissen. Es gibt Leute, die sehr gut Gewinn gemacht haben mit dem Ripple im letzten Halbjahr, weil die
aufgegangen ist. Aber wo man sich jetzt melden kann, das wissen wir jetzt. Wir wissen auch, auf welcher Grössenordnung, dass es sich lohnt, sich bei Ihnen zu melden. Und dann bin ich gespannt, wer in einem Jahr auch mit so einem Ding um den Hals rumläuft. Dann wieder gerne. Ganz herzlichen Dank, Lucius Meisser. Wir gehen halt zum Messen, zum Lunch. Wer hat gerade eine Frage sonst noch an Herrn Meisser, gerade aktuell?
Unsere Frage wäre eigentlich, Bitcoin sind ja grundsätzlich limitiert. Es gibt einfach eine gewisse Anzahl. Und wenn jetzt alle Staatsanleihen alles zusammenkaufen, ist es ja dann verteilt. Also, oder auch wenn man jetzt will kaufen, es muss ja in dem Fall immer jemanden geben, der gerade im gleichen Moment will verkaufen.
Ja, das ist so. Das ist wie beim Gold auch. Gold gibt es nur begrenzt auf der Welt. Man kann natürlich Neues schürfen. Bei Bitcoin kann man auch ein bisschen neue Bitcoins meinen. Aber die Limite ist bei 21 Millionen. Und darum geht auch der Preis stark auf, wenn viele Leute Bitcoins wenden, weil es braucht dann immer einen, der auch bereit ist zu verkaufen.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass Bitcoin eine relativ sichere Währung ist. Aber was Sie vor der Präsentation gezeigt haben, wie gewisse Exponenten zu diesen Bitcoins gekommen sind, gibt es ganz einen anderen Eindruck. Wie stillt man Bitcoin?
Wie man Bitcoin stillt, also normal, jetzt der letzte Hack, der mit den 1,5 Milliarden, am Schluss ist es oft nicht ein technischer Hack, sondern Social Engineering. Also dort ist es um 400'000 Ether gegangen, die gestohlen worden sind. Und dort haben nordkoreanische Hacker können bei dieser Börse die Computer irgendwie manipulieren. Das ist noch unbekannt, wie, dass nachher, wo der CEO und zwei andere, also die haben 6-Augen-Prinzip für die Transaktion, wo die Transaktion abgesegnet haben, ist ihnen im Benutzerinterface am Computer etwas anderes angezeigt worden, als sie eigentlich signiert haben. Und nachher, wenn man es nachher, das ist eine Schwäche vom Ledger, die haben es nachher immer noch auf so einem Ledger, haben sie es nochmals signiert, nicht nur am Computer, weil das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Der Ledger lässt sich nicht so einfach hacken. Das Problem beim Ledger ist aber, da sieht man oft nur einen Zahlensalat, weil der Ledger hat oft nicht zu wissen oder Daten, um die Transaktion benutzerfreundlich anzuzeigen. Und dann ist das einfach approved, ohne genau anzuschauen, weil es halt Routine ist. Und so hat das passieren können. Nordkorea hat ein Hacker-Team, das sehr geschickt vorgeht. Und meistens ist irgendwo ein bisschen ein Social Engineering-Element drin, dass jemand etwas. Aber es gibt auch viel einfachere Hacks, die im Kleinen passieren können. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo eine Firma hat bei uns Aktien tokenisiert. Und die haben ein Rundmail gemacht an alle Aktionäre. Und aber der Aktionär im CCK und nicht im BCC. Und der hat jemand die Liste gehabt von allen Aktionären. Und hat nachher die Einzelnen angeschrieben und gesagt, ich hätte gerne mehr von diesen Aktien, ich biete einen guten Preis. Und der hat, wenn er die Aktien überkommen hat, einfach das Geld nie gezahlt. Und die Aktionäre haben ihre Aktien verloren. Und der Hacker oder der Angreifer hat jetzt die Aktien. Die Frage ist, was er mit denen macht, weil die sind ja nicht so liquid. Die können einfach loswerden. Und er hat auch kein Aktionärsrecht, solange er sich nicht registriert. Aber es zeigt einfach, dass man sehr muss aufpassen, dass es auch kriminelle Energie gibt. Und dass man, ein typischer Betrug ist auch, was auch, immer wieder, wenn ich Fälle höre, dass jemand ein Telefon bekommt und sagt, wir haben eine sichere Anlagestrategie, schicken Sie mal 1'000 Franken Und nachher gibt es, die machen das Interface und alles. Und da hat man das Gefühl, man handelt auf dieser Börse. Und die sagen, man managt für sie ihr Geld. Und das Geld steigt, wie bei Madoff. Es steigt einfach immer das Guthaben und sagen, schickt sie noch mehr, die Strategie funktioniert. Und die schicken mehr und mehr Geld. Und zu dem Zeitpunkt, wo man das Geld abziehen will, verschwindet es. Und das ist eigentlich nichts mit Krypto zu per se. Es wird einfach Krypto als Ausrede benutzt, weil in diesen volatilen Märkten kann man natürlich Gewinn vortäuschen. Und das, da muss man aufpassen.
Also, weil es einfach auch einfacher ist, als jetzt Banken überfallen, oder? Weil die gar kein Geld mehr eigentlich in der Bank haben. Also ja. Alles, früher haben wir noch Banken überfallen, oder?
Und ein wichtiges Prinzip ist auch, es sind, die Transaktionen sind irreversibel. Also, wenn ich meine Bitcoin mal verschickt habe, die sind verschickt sie weg, und ich kann ich niemandem anrufen und sagen, ich will meine Kreditkarte sperren, machen sie das rückgängig.
Gut.
Ja, es ist, oft ist der Mensch das schwächste Glied. Ja. Also Blockchain ist, also die wichtigste Anwendung ist einfach im Finanzbereich, weil Blockchain ist, immer wenn man sie mit einer realen Anwendung, ob das Logistik ist oder irgendeine Zertifizierung verbindet, ist nämlich das schwächste Glied nicht, dass man eine sichere Datenbank braucht, sondern das schwächste Glied ist der Mensch, der vor Ort das zertifiziert. Sobald man eine Verbindung hat mit der physischen Welt, gibt es Friktionen. Wenn man jetzt CO2-Ausstoß zertifiziert, also man muss jemanden mit einem Sensor messen. Und das ist das schwächste Glied und nicht Blockchain. Und darum ist eigentlich Blockchain prädestiniert für Finanzanwendungen, die nicht direkt mit der physischen Welt zu tun haben, wo man rein abstrakt in den Wolken abwickeln kann. Und ich glaube, darum ist auch Kapitalmarkt das, was am spannendsten ist für Blockchain-Anwendungen.
Ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Meisser. Der nächste Business Group ist im April, dann kommt der Verwaltungsratspräsident von der Mobiliar. Ganz ein anderes Thema, aber doch auch gewisse Schnittpunkte. Wir freuen uns auf das. Und jetzt wünsche ich einfach nur allen einen guten und einen ganz schönen Nachmittag. Merci vielmals.
Danke auch.